Hallo Fiona, sag mal, was hältst du eigentlich von Kryptoassets?
Puh, schwieriges und ziemlich komplexes Thema. Warum fragst du? Möchtest du in Kryptos investieren?
Naja, nicht gleich investieren. Aber sich damit auseinandersetzen kann nicht schaden. Schließlich ist das ja mittlerweile ein wirklich großes Thema.
Na, das stimmt. Du, unser Kollege Ralf Riersch, der kennt sich doch super mit Kryptos aus. Was hältst du davon, wenn wir den einladen?
Das ist eine super Idee. Los geht's.
Reden wir über Geld. Der Podcast der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Wir teilen mit Ihnen wertvolle Informationen sowie Tipps rund um das Thema Finanzen. Präsentiert von Fiona Springer und Patricia Floh-Wieninger aus der FMA Verbraucherinformation.
Du, Patricia, unsere bisherigen Podcasts, bei denen wir über Geld geredet haben, die haben wir ja immer zu zweit gemacht. Aber heute ist ein besonderer Tag, weil da haben wir noch jemanden dabei.
Wir haben heute einen Gast eingeladen für ein besonderes Thema, das wir etwas breiter anlegen möchten. Die FMA ist ja eine Expertenorganisation und wir haben heute einen echten Experten für Kryptothemen bei uns, unseren lieben Kollegen Ralf Riersch. Herzlich willkommen und danke, dass du uns für unsere Fragen zur Verfügung stehst.
Danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Geld, aber auch über Kryptos reden.
Ich würde sagen, wir fangen einmal mit den Basics an und arbeiten uns dann vor. Also ganz kurz, Ralf, was ist eigentlich ein Kryptoasset?
Ja, das ist eine etwas schwierige Frage, ist auch ein bisschen kontroversiell. Vielleicht fange ich an, wie es auch begonnen hat. Es hat damals in den 2000er Jahren begonnen damit, dass einige Personen, die enttäuscht waren in der Folge der Bankenkrise, sich zusammengetan haben, man weiß nicht genau wer, und eigentlich so digitales Geld abseits vom traditionellen Finanzsystem, abseits von Zentralbanken und von Banken schaffen wollten. Daraus ist dann Bitcoin entstanden. Das ist im Wesentlichen ein Transaktions- oder, wenn man so will, Zahlungssystem, das sich die Community selbst zusammengebaut hat. Es gibt da diverse Begriffe, die herumschwirren. Da gibt es Token, Coins, digitale Assets, all diese Dinge. Am Ende des Tages sagen wir jetzt Kryptoassets dazu. Das soll das alles umfassen. Also wenn ich jetzt heute Kryptoassets sage, dann meine ich das alles zusammen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten von Kryptoassets. Alles jetzt hier zu covern wäre wahrscheinlich bisschen weit, aber wenn man sich anschaut, was es so am Markt gibt, gibt es auf der einen Seite die klassischen Kryptoassets, die auch den meisten Leuten bekannt sind. Das ist Bitcoin und Ethereum zum Beispiel. Was da wichtig ist, da steht eben keine zentrale Forderung, kein zentraler Emittent dahinter, sondern da geht es darum, dass man das System mitnutzen kann, was auch immer das System da macht. Da gibt es sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Was da auch wichtig ist, ist, dass der Wert von so einem Asset sich dann im Wesentlichen davon ableitet, was wer anderer dafür zahlen will. Auf der Basis ergibt sich dann natürlich auch diese Marktvolatilität, die man immer wieder sieht, weil das in Wirklichkeit nur unter Anführungsstrichen Marktpsychologie ist. Das kann man dann gut oder schlecht finden. Aber was hier zentral ist, ist, dass keine Forderung, kein Emittent, kein anderes Wirtschaftsgut dahinter steht. Dann gibt es in diesem Bereich auch noch, das ist ein bisschen der wildere Bereich, das sind dann so die sogenannten Meme-Coins, von denen hat man schon oft gehört. Die funktionieren ganz ähnlich, da steht aber oft gar kein Projekt oder System dahinter. Sondern da ist es dann wirklich reine Marktpsychologie, wo tatsächlich einfach Leute irgendwie auf Basis von einer lustigen popkulturellen Referenz oder von irgendeinem Medienbericht oder einem lustigen Video ein Asset emittieren und sich große Mengen an Anlegern finden, die einfach mitspekulieren wollen. Aber vom Preisbildungsmechanismus her funktionieren die sehr ähnlich. Also da geht es auch darum, was wer anderer zahlen will, das ist es wert. Garantiert auch niemand. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die ist auch durch die neue Markets and Crypto Assets Regulation neu reguliert worden und unterscheidet sich grundlegend. Das ist das, was man gemeinhin unter Stablecoins versteht. Das sind Kryptoassets, die sollten, wenn sie rechtlich richtig emittiert und ausgestaltet worden sind, mit echten Vermögenswerten wie beispielsweise Gold, Euro oder anderen Kryptoassets hinterlegt werden, damit auch abgesichert werden und relativ zu diesem Vermögenswert dann auch einen stabilen Kurs haben. Ich sage immer sollten, weil es kann immer was schief gehen. Das ist wie bei jedem Unternehmen, auch wenn die sehr streng reguliert sind und beaufsichtigt werden, kann natürlich da wie bei jedem Finanzdienstleister etwas schiefgehen. Aber da gibt es durchaus sehr strenge Regeln, auf die man sich auch in Zukunft verlassen können sollte. Wichtig ist nur, dass man schaut, ist es wirklich ein europäischer Stablecoin, der wirklich unter der Markets and Crypto Assets Regulation, also der MiCA, emittiert worden ist? Oder ist es einer, der offshore ist und sich nur so nennt? Weil Namen sind bekanntlich gefährlich im Kryptospace. Nur wenn man was so nennt, heißt es nicht, dass es das auch ist. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen von anderen Dingen. Vielleicht, dass man mal gehört hat, NFTs zum Beispiel, also Non-Fungible Tokens, kann man sich vorstellen, so digitalisierte Kunstwerke, die sind jetzt nicht in der neuen Verordnung reguliert. Und es gibt überhaupt ganz, ganz viel, über das wir heute reden könnten. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die man, glaube ich, gecovert haben sollte, damit man mal gehört hat, was es so gibt.
Das heißt, es gibt einfach unterschiedliche Arten, unterschiedliche Kategorien von Kryptoassets. Das heißt, man kann eigentlich nicht fragen, wozu brauche ich jetzt Kryptoassets, sondern man muss sich genau überlegen, welche Kategorie interessiert mich überhaupt. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, die haben einfach unterschiedliche Funktionen. Und da würde ich dich gerne fragen, was sind denn so die unterschiedlichen Funktionen dieser unterschiedlichen Gruppen von Kryptoassets, die du jetzt genannt hast?
Ja, also wenn man sich ansieht, die klassischen Kryptoassets, also so Bitcoin, Ethereum, auch wenn man sich jetzt weiterdenkt, Solana zum Beispiel auch als Beispiel, das sind eher so die Basissysteme, auf denen die Kryptoökonomie basiert. Und diese Kryptoassets sind dort die Transaktionswährung, also man verwendet die in Wirklichkeit, um auf diesen Systemen agieren zu können. Die haben dann sehr unterschiedliche Funktionen, aber dafür sind sie im Wesentlichen da. Ganz vereinfacht, bei Bitcoin könnte man sagen, das ist wie ein dezentrales Zahlungssystem, ja, wo man miteinander, ohne dass man eine Bank dazwischen hat oder ohne dass man irgendeinen anderen Dienstleister dazwischen hat, Transaktionen machen kann. Dann gibt es auf der anderen Seite die Stablecoins, über die wir gesprochen haben, deren Kernfunktion ist, die wollen eigentlich was Ähnliches machen, aber die wollen die Volatilität loswerden, die man bei Bitcoin klassisch hat, indem sie sich vom Wert her an einen anderen Vermögenswert, Gold, Bitcoin, aber vor allem auch an traditionelle Währungen wie den Euro oder den Dollar koppeln. Die sind ganz wichtig in der Kryptoökonomie, weil sie den Grundstein für viel Handelsinfrastruktur legen. Man muss aber auch da, wie ich vorher schon gesagt habe, aufpassen, dass man ganz klar versteht, wo man gelandet ist. Weil nur weil Stablecoin draufsteht, heißt das nicht, dass es wirklich stabil ist. Und Stabilität ist immer relativ. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gold-Stablecoin hätte zum Beispiel und der Goldkurs schlägt Kapriolen, dann wird natürlich der Wert von meinem Gold-Stablecoin, wenn es funktioniert hat und richtig gemacht worden ist, auch rauf und runter marschieren. Das heißt, Stabilität ist immer relativ, das muss man verstanden haben, sonst kann man sehr schnell enttäuscht werden.
Du hast zwei andere Kategorien, glaube ich, hast du noch angesprochen?
Ah ja, ich kann auch etwas sagen zu den Meme-Coins, die haben oft gar keine Funktion, muss man ganz offen sagen. Also es gibt natürlich auch welche, die kopieren dann andere Systeme. Viele davon haben wirklich gar keine Funktion, die sind einfach nur für reine Spekulation, auch teilweise zum Spaß da. Also da gibt es ganz klingende Namen, die man sich anschauen kann, die ich jetzt nicht nennen werde. Ein paar davon kann man auch gar nicht aussprechen in einem öffentlichen Format. Also da gibt es gar keine Funktionen, die sie haben. Und wenn man sich dann Dinge ansieht, wie zum Beispiel, das ist so eine Untergruppe, die es auch noch gibt, Utility Token, die habe ich vorher nicht genannt, die sind wie so digitale Gutscheine, dass man im Wesentlichen Waren und Dienstleistungen aber innerhalb nur eines abgeschlossenen Systems, also auf dem jeweiligen Netzwerk beziehen kann. Und dann zum Schluss möchte ich nochmal die NFTs erwähnen. Bei denen ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, in einer einfachen Ausformung wie so ein digitalisiertes Kunststück, kann man auch mit Bildern, mit Musik machen. Die sind deswegen auch in der Regel anders reguliert. Die haben jetzt auch keine klassische Transaktionsfunktion. Da geht es eher darum, um das Eigentum an dem Kunstwerk nachzuweisen und auch weitergeben zu können.
Und wie kann ich mich zu all diesen Kryptoassets, die du jetzt genannt hast, also zu den einzelnen Kategorien, aber auch andererseits zu den einzelnen Assets informieren?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unter der neuen Verordnung, also unter der MiCA, es für alle Kryptoassets, die in Europa an Anleger vertrieben werden, also die neu emittiert werden seit diesem Jahr, Regeln für das White Paper gibt. Das ist ein Informationsdokument, in dem das Produkt ganz klar erklärt sein muss. Das hat sehr strenge Vorgaben, was da genau drin sein muss, wie das ausgestaltet sein muss, wie man die Risiken erklärt, wer der Emittent ist, all diese Dinge. Da muss man aber trotzdem sagen, ein großer Teil des Marktes wird erst wesentlich später in dieses Aufsichtsregime hineinkommen durch diverse Ausnahmeregeln. Was man also jetzt machen sollte, ist, dass man sich wirklich online gut informiert, was das genau ist, in das man da investieren möchte. Das kann man einerseits machen. Es gibt ja jetzt schon White Papers, die heißen zwar White Papers, aber sind nicht die regulierten Dokumente. Die kann man sich ansehen. Es gibt sehr viel Informationen online und auch regulierte Dienstleister stellen in der Regel Informationen zur Verfügung, die man sich ansehen kann.
Und ich nehme an, auch von euch auf der Website der FMA.
Genau, da haben wir auch etwas.
Wunderbar. Das heißt, ein White Paper habe ich für mich mitgenommen, gibt es jetzt noch nicht überall. Das wird aber immer mehr quasi werden. Und ich habe damit zum ersten Mal ein Informationsdokument, das gesetzlich vorgegeben ist, das mir bestimmte Informationen einfach geben muss. Und damit habe ich auch eine Transparenz am Markt und auch einen gewissen Anlegerschutz.
Ganz genau, das ist eines der großen Ziele der MiCA und wird auch sehr viel für den Markt hoffentlich bringen. Es wird einfach nur ein bisschen dauern, wenn man nicht alles gleich einfangen konnte, was es in der Vergangenheit schon gab.
Das klingt gut, finde ich. Du, und der Kryptomarkt ist ja generell ein Markt, der dafür bekannt ist, dass er sich rasch entwickelt und dass er sehr, sehr innovativ ist. Und was mich interessiert ist, wie rasch kann man eigentlich ein neues Kryptoasset erschaffen?
Also grundsätzlich der technische Akt, ein Kryptoasset zu erschaffen, ist recht einfach. Also das könnte ich wahrscheinlich damit mit meinem Laptop jetzt machen, wenn ich Internetzugang hätte. Das sind ein paar Zeilen Code. Wir haben das auch in der FMA mal zum Spaß gemacht, ein paar Mal sogar schon. Was die wirkliche Arbeit dahinter ist, ist das System, das dahinter steht, auf dem das dann existiert und auch natürlich den Use Case wirklich zu schaffen. Das ist dann im Wesentlichen wie ein IT-Startup. Das kann viele Jahre dauern, das kann sehr schnell gehen. Also nur weil da jetzt Krypto dabei ist, ändern sich eigentlich die grundlegenden Dinge, die sonst bei IT-Startups gelten, nicht sehr.
Und das heißt, wenn ich jetzt ein Krypto erschaffe, wie bekommt das einen Wert? Wie generiert sich der und wie entwickelt sich der?
Das hängt wieder davon ab, was habe ich gemacht. Ja? Also wenn ich jetzt mich hinsetze und einfach ein Ralf-Coin mache, ja? So wie ein Meme-Coin, über das wir vorher gesprochen haben, dann hat das vielleicht gar keinen Wert. Oder vielleicht gibt es dann einfach jemanden, der das lustig findet und sich's kauft und dann hat es halt den Wert, den diese Person zahlt. Wenn ich ein Stablecoin emittieren würde, was ja natürlich wesentlich komplexer ist, dann wird sich der Wert aus dem Vermögenswert Reserven ergeben, beziehungsweise aus dem Wert, auf den sich das Ganze bezieht, zu dem sich stabilisieren will. Wenn ich ein anderes Token mache, dann muss man sich immer anschauen, was ist sozusagen der Use Case dahinter und was kann ich damit eigentlich machen. Das heißt, man kann das nicht so pauschal beantworten, aber oft ist es so, wenn es keine konkrete Forderung dahinter steht, das sieht man immer in den Informationsdokumenten, dann geht es meistens um Angebot und Nachfrage.
Und wenn ich jetzt ein Kryptoasset kaufen möchte, worauf muss ich denn da genau achten? Wo bekomme ich das? Wie komme ich zu einem Kryptoasset?
Also es gibt ja ganz viele Wege. Es gibt Puristen, die würden sagen, man macht das vollständig dezentral im Internet ohne einen Dienstleister. Was man Anfängern in der Regel empfehlen sollte, ist, dass man sich einen regulierten Dienstleister sucht. Da kann man auf der FMA-Website nachschauen, ob die notwendige Zulassung bzw. Registrierung vorhanden ist, ob dieses Unternehmen das also auch darf. Das ist immer der erste Schritt. Dann sollte man sich, wenn man dann sich einen ausgesucht hat, auch vergewissern, dass man wirklich auf dessen Website bzw. App gelandet ist, sich dort einen starken Account machen. Also stark heißt gut gesichert, anständiges Passwort, Multifaktor-Authentifizierung. Und dann hat man sozusagen mal den Ort, an dem man etwas erwerben kann. Und dann muss man sich ganz genau anschauen, was habe ich eigentlich für ein Asset vor mir, was interessiert mich.
Okay, ich verstehe. Und wenn ich jetzt ein Kryptoasset gekauft habe, wo bewahre ich sie dann auf, die Kryptoassets, oder macht das jemand für mich?
Ja, da gibt es sehr geteilte Meinungen. Muss man immer aufpassen, was man im Internet sagt dazu. Puristen werden sagen, man sollte das möglichst alles in sogenannten Cold Wallets offline und in Eigenverwahrung machen. Das heißt, in Wirklichkeit, dass man es sich auch auf einen Zettel schreiben könnte und unter den Kopfpolster legen. Gibt es diverse andere technische Möglichkeiten, die wahrscheinlich sicherer sind, aber worum es da geht, ist, dass man niemand anderem seine Schlüssel in die Hand gibt, also dass man es bei sich selbst hält. Das Motto hier ist Not your keys, not your cryptos. Da hat man volle Kontrolle über die eigene IT-Sicherheit. Das ist aber in der Praxis und insbesondere für Newbies im Markt durchaus auch riskant, weil natürlich, wenn man seinen Schlüssel verliert, dann ist alles weg und ist auch technisch aufwendig und vor allem, wenn man handeln möchte, auch nicht wahnsinnig convenient. Und deswegen gibt es da diverse Zwischenschritte, die man machen kann. Also auf der einen Seite gibt es Hardware-Lösungen von Anbietern, die man verwenden kann. Und das, was viele machen, ist, dass man sich einen gut abgesicherten Account bei einem regulierten Dienstleister macht. Gut abgesichert heißt, dass man ein anständiges, starkes Passwort hat, dass man Multifaktor-Authentifizierung einstellt und dass man auch sein Passwort niemals weitergibt. Dann hat man, wenn man bei einem regulierten Dienstleister ist, und das ist ganz wichtig, zumindest in gewisser Weise die Sicherheit, dass hier eine Aufsicht stattfindet und dass man sich darauf verlassen kann, dass hier alles ordentlich läuft. Das hat dann den Vorteil, dass wenn man sein Passwort zum Beispiel verliert, dass man sein Passwort beim Dienstleister wiederherstellen kann, weil dort muss man seine Schlüssel nicht selber verwahren. Das ist dann vergleichbar wie mit einem Depot bei einer Bank. Was ich noch zusätzlich mache, weil ich ein bisschen ein Sicherheitsfanatiker bin, ist, dass ich einen physischen Schlüssel dazu verwende. Das wird auch weithin empfohlen. Das ist wie ein USB-Stick, mit dem man seine Online-Accounts entsperren kann. Das ist nochmal sicherer, muss man nicht machen, aber es ist durchaus hilfreich und macht es nochmal schwerer, dass man seine Assets verliert. Und was ich auch immer dazu sage, ist, man sollte diversifizieren. Das gilt ohnehin immer im Finanzmarkt, dass man nämlich nicht alle seine Assets zu einem Wallet-Dienstleister, zu einem Exchange, aber auch nicht in ein Hardware-Wallet hineingibt, sondern dass man schaut, dass man es aufteilt, weil wenn dann etwas verloren geht, dann tut es zwar immer noch weh, aber es ist zumindest nicht alles auf einmal weg. Und das gilt eigentlich unabhängig davon, welche Verwahrlösung man nimmt. Man kann das ja auch mischen, man kann einen Teil bei einem Dienstleister haben, einen Teil bei sich in der Off-Chain-Verwahrung. Also da kann man sich ganz gut auch einstellen, wie stark ist mein Sicherheitsbedürfnis im Vergleich dazu, wie stark ist eben mein Bedürfnis, dass ich direkt auf etwas zugreifen kann.
Gerade im Kryptobereich ist ja auch oft Anlagebetrug ein recht großes Thema. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich, wie ich als Verbraucherin erkenne, ob etwas ein Scam ist? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man dann wirklich sagen kann, das ist jetzt mit Sicherheit nicht echt?
Ja, also ich unterscheide da immer zwischen der Auswahl des Dienstleisters, zu dem ich gehe, und auch dann der Auswahl des Assets, in das ich investieren will. Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Wenn ich meinen Dienstleister auswähle, dann muss man mit Hausverstand und Ruhe vorgehen. Das heißt, dass man einmal zuerst in der Unternehmensdatenbank der FMA nachschaut. Darf der das überhaupt? Das ist ganz wichtig, ob es den Dienstleister gibt, ob der reguliert ist. Man kann das auch googeln oder über ChatGPT nachschauen, ob es da zum Beispiel Warnmeldungen, negative Medienberichte oder sonstiges gibt. Man sollte auf jeden Fall auch immer, jedes Mal, wenn man sich einloggt, ganz genau checken, ist man auf der richtigen Website? Das sieht man an der URL, das sieht man zum Beispiel, wenn die Website ein bisschen anders aussieht. Bin ich auch in der richtigen App? Da gibt es diverse Möglichkeiten, dass zum Beispiel Dinge geklont werden. Da muss man auf der Hut sein. Das ist jetzt kein ausschließlich kryptospezifisches Problem, aber gerade weil alles online ist, hat man hier natürlich immer eine Gefahr. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch immer, wenn irgendjemand in diesem Zusammenhang Stress macht oder Zeitdruck erzeugt, sollte man äußerst skeptisch werden. Das macht ein anständiger Dienstleister nicht. Das ist auch in allen Handbüchern dazu vorgesehen, dass man das nicht macht. Das heißt, da sollte man äußerst skeptisch werden. Man sollte außerdem niemals, und zwar in keinem Fall jemals, jemandem seine Private Keys, also die Zugangsdaten zu seiner Wallet, aber auch die Zugangsdaten zu den eigenen Krypto-Accounts geben. Das ist, wie ich auch niemand anderem den Zugang zu meinem Bankkonto geben würde. Das wird niemals jemand fragen, der es gut meint. Und das braucht auch der Customer Service von solchen Anbietern niemals. Das kann also eigentlich nur eine schlechte Sache sein, wenn das jemand fragt. Und das sollte man eben dann nicht hergeben.
In den letzten Monaten und Wochen hat man ja auch immer wieder gelesen von einem großen Krypto-Hack. Gibt es da irgendetwas? Kann ich mich da als Privatperson schützen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man bei einem Dienstleister ist, dann kauft man sich immer dessen IT-Sicherheitsrisiko mit ein. Deswegen soll man sich eben auch anschauen, dass man bei einem regulierten Dienstleister ist, weil da gibt es auch eine IT-Aufsicht, die eigentlich sicherstellt, dass die hier möglichst sicher sein sollten. Man muss fairerweise sagen, das ist ein sehr komplexes Gebiet und die Angriffe werden immer sophistizierter. Es ist nicht gesagt, dass da nie etwas passiert. Deswegen ist auch das Thema Diversifikation sehr wichtig, dass ich nicht alle meine Assets bei einem Dienstleister habe, weil es wird selten passieren, dass alle Dienstleister gleichzeitig gehackt werden, wenn ich vier verschiedene habe. Das ist das eine. Und man kann ja auch differenzieren, ich muss ja nicht alles bei Dienstleistern liegen haben. Das heißt, wenn man sich da gut aufteilt zwischen verschiedenen Dienstleistern und dann auch in der Eigenverwahrung teilweise, kann man sich da schon ziemlich gut schützen. Ganz sicher wird man allerdings nie sein als Privatperson. Das ist aber immer, wenn man im Internet unterwegs ist, bei Krypto halt ganz besonders. Was man auch sagen sollte, man muss seine persönlichen Daten und vor allem Passwörter gut verwahren. Ich verwende dafür einen Passwort-Safe. Man sollte seine Passwörter regelmäßig wechseln. Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber man kann sich zu einem unattraktiven Ziel machen, beziehungsweise auch das eigene Exposure, die eigene Gefahr irgendwie einschränken, in der man sich bewegt.
Ich verstehe, man kann es den Betrügern also schwer machen. Ich möchte mich bedanken für die guten Tipps und Insights, lieber Ralf. Und Fiona fasst jetzt das, was wir von dir gehört und gelernt haben, für uns zusammen. Danke, Fiona.
Ich habe mir mitgenommen, die wichtigsten Arten von Kryptos sind einerseits die klassischen Werte wie Bitcoin, Ethereum und die eben inzwischen sehr verbreitet sind, die aber trotzdem auch volatil sind. Dann Stablecoins, die tatsächlich auf Werten wie Euro, Dollar oder Gold beruhen und damit abgesichert sein sollten. Und dann noch die diversesten Arten von Token wie Utility Token, quasi digitale Gutscheine, NFTs und so weiter. Und bei Stablecoins und den Utility Token sind die White Paper, also die Informationen, die zur Verfügung stehen müssen, wirklich wichtig und die muss ich mir anschauen. Und ich habe auch für mich mitgenommen, dass es zum ersten Mal eine gewisse Sicherheit gibt bei Kryptobörsen und Brokern. Ich kann jetzt ganz klar zwischen den lizenzierten, also den zugelassenen Anbietern und denen, die nicht zugelassen sind, unterscheiden. Ich mache das im Idealfall über die Website der FMA oder auch über die Europäische Aufsichtsbehörde. Da finde ich eine Liste mit zugelassenen Anbietern und wenn ich dort mich bewege, dann kann ich erstmals auch sicherstellen, nicht auf Betrüger hereinzufallen. Ich finde, das ist einfach ein riesiger Schritt für Investoren und Investorinnen, die sich am Kryptomarkt bewegen wollen. Dann gibt es einen gewissen Teil von Kryptoassets, der gesetzlich geregelt ist, wo es White Papers gibt, also Informationen, die mir vorliegen müssen. Wobei das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis sich das ausweitet und es die Durchgänge gibt. Und das heißt, man muss einfach trotzdem nach wie vor auf der Hut sein. Bei der Verwahrung habe ich mir gemerkt, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die Eigenverwahrung, das ist jetzt für mich ein bisschen so, als hätte ich mein Geld nicht auf der Bank, sondern bei mir zu Hause. Da muss ich meine Keys, nämlich den Public Key und den Private Key, gut verwahren und vor allem beim Private Key so, dass ich den niemals hergebe und auch mit niemandem teile. Und wenn ich den verliere, dann ist mein Guthaben in Kryptoassets einfach weg. Wenn ich das nicht möchte und nicht diese Verantwortung der Eigenverwahrung machen möchte, dann kann ich bei einem Kryptodienstleister verwahren lassen. Das heißt, dann habe ich auch keinen Private Key in der Regel, auf den ich aufpassen muss, sondern dann ist das quasi wie bei einem Depot bei der Bank. Und da habe ich mitgenommen als ganz besonderen Tipp, dass es auch hier Sinn macht zu diversifizieren. Das heißt, bei verschiedenen Anbietern und verschiedenen Verwahrern meine Assets verwahren zu lassen, auch im Hinblick auf mögliche Hacks. Und ich habe auch für mich mitgenommen, ich kann auf die Website der FMA schauen. Das weiß ich natürlich auch von uns. Wir haben auch verschiedene Beiträge schon von Reden wir über Geld zu diesen Themen gemacht. Das heißt, Informationen stehen zur Verfügung und die kann man sich jederzeit holen.
Ich glaube, da war jetzt ganz, ganz viel dabei für unsere Zuhörer an Informationen, an Tipps, an Insights. Danke, lieber Ralf.
Danke, dass du unser Gast warst.
Gerne.
Fraud der Folge.
Diesmal geht es um eine besonders perfide Masche aus der Welt der Kryptoassets, und zwar um den sogenannten Rug Pull.
Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet, wörtlich übersetzt, den Teppich wegziehen. Und genau das passiert auch. Es wird einem förmlich der Boden unter den Füßen weggezogen, und zwar finanziell. Ein scheinbar seriöses Kryptoprojekt wird gestartet, mit einer schicken Webseite, einem überzeugenden Whitepaper und einem neuen Coin oder Token, der angeblich enormes Potenzial hat.
Und das Ganze wirkt oft vollkommen professionell. Das darf man nicht unterschätzen. Die Dinge präsentieren sich auf Hochglanz-Websites mit vermeintlichen Expertinnen und Experten im Team, mit einem großen Marketingaufwand und ganz besonders in den sozialen Medien. Da wird dann massiv geworben mit Botschaften wie jetzt einsteigen, nur für kurze Zeit oder dieser Coin geht durch die Decke. Ich finde, das wirkt immer so ein bisschen marktschreierisch, aber auf die Leute oft lukrativ. Es erzeugt gleichzeitig Zeitdruck und es spricht auch ganz gezielt gerade die Menschen an, die wenig Erfahrung mit Kryptoinvestments haben.
Ja, aber sobald genug Geld im System ist, passiert genau das, was den Rugpull ausmacht. Die Entwickler ziehen heimlich die gesamte Liquidität ab, also das Geld der Anleger und Anlegerinnen. Sie verkaufen ihre eigenen Anteile und lassen so das Projekt in sich zusammenfallen.
Und zurück bleibt dann nur eine leere Hülle. Der Coin ist praktisch wertlos, die Website ist dann oft über Nacht offline und von den Verantwortlichen fehlt einfach jede Spur. Wer hier investiert hat, sieht in der Regel keinen einzigen Cent mehr.
Ja, und ganz besonders gemein ist, dass manche Täter dann noch eins draufsetzen und sich nach dem Rugpull als sogenannte White Hat Hacker ausgeben, also angeblich ethische Hacker, die helfen wollen. Sie behaupten, dass sie das gestohlene Geld wieder zurückholen, aber allerdings nur dann, wenn man ihnen noch eine kleine Gebühr überweist. Das ist dann die zweite Runde des Betrugs.
Unser Rat hier ist, seid bei neuen Kryptoprojekten mal grundsätzlich skeptisch, schaut genau hin und informiert euch gut. Wer steckt hinter dem Projekt? Gibt es unabhängige Bewertungen? Und vor allem, wenn euch jemand hohe Gewinne bei minimalem Risiko verspricht, wie immer, dann sollten eure Alarmglocken laut schrillen.
Und das war es auch schon wieder für heute bei Reden wir über Geld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und bleibt kritisch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Oder teilt ihn auch mit Freunden und Verwandten. Und wenn ihr mehr Informationen zu Finanzthemen sucht, dann schaut doch auf unserem Blog Reden wir über Geld unter www.redenwirübergeld.fma.gv.at und auch auf unseren Insta-Kanal Reden wir über Geld. Bis bald wieder bei unserem Podcast. Bis dahin, alles Gute und redet über Geld.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Für alle ZuhörerInnen, die an noch mehr Informationen zum Thema Krypto interessiert sind, haben wir in dieser Folge eine besondere Empfehlung. Aktuell haben die europäischen Aufsichtsbehörden eine neue Kampagne zum Thema Kryptowerte gestartet. Darin wird über Besonderheiten und Risiken von Kryptowerten informiert und es gibt viele Tipps, worauf man als VerbraucherIn oder Anlegerin achten sollte. Mehr Infos dazu gibt es auf dem Instagram-Kanal Reden wir über Geld und auf der Website der FMA. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Reden wir über Geld.